Moin aus Hamburg. Hier ein neuer Figurmacher Podcast on Demand. Und ich will mal gucken, ob ich Wolf kriege.
...30 sterben und mit 80 beerdigt werden. Was heißt das? Warum habe ich diesen Titel gewählt? Und zwar habe ich heute Morgen und auch gestern, wird mir überall angezeigt, ein tolles Video gesehen von Wolf Harvard. Wer Wolf Harvard nicht kennt, Wolf Harvard ist, ich weiß gar nicht, ist ein Pionier, ist ein Visionär, hat die Firma Milon, hat angefangen mit, ich glaube, Muskellängentraining, wenn ich nicht etwas Falsches sage, ist Physiotherapeut, hat tausende Menschen geschult, tausende Studios schon gezeigt, wie man richtig trainiert und entwickelt, neue Geräte, neue Übungen. Und ich glaube, auch Five hat er mal erfunden. Ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall, der ist überall, der macht überall einen Vortrag, der ist auf jedem Kongress, überall, wenn es um Fitness, um Training geht, oder ist er dabei? Ich habe ihm gerade eine Anfrage geschickt, er hat leider keine Zeit. Egal, worum ging es in seinem Video? In seinem Video ging es darum, dass er einen Vortrag halten muss in Österreich, wahrscheinlich über Training, Langlebigkeit. Longevity ist ja so dieses neue Thema, also Langlebigkeit. Und da hat er recherchiert und rausbekommen, dass Männer ungefähr, also durchschnittlich, 79 Jahre alt werden und Frauen durchschnittlich 83 Jahre. Das ist vielleicht jetzt nichts Neues, aber das Neue ist vielleicht für viele, dass die meisten Männer und auch die meisten Frauen so bis 60 ungefähr ein gesundes Leben haben und danach fängt es dann an mit Krankheiten, altersbedingten Krankheiten, ernährungsbedingten Krankheiten oder zu wenig Training oder was auch immer. Und dann lebt man also die letzten Jahre, die man noch hat, eher in Krankheit und ist beim Arzt und so weiter. So, da ging es drum. Das ist eine sehr interessante Statistik oder sehr gute Erkenntnis. Selbstverständlich kann man auch Training machen. Muskeltraining wäre nicht schlecht. Beweglichkeitstraining wäre nicht schlecht. Gute Ernährung wäre nicht schlecht, um halt länger zu leben. Da gibt es ja mittlerweile tausende Tipps und auch Programme und überall könnte man das machen. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, wir haben alles. Wir haben Trainingssysteme, wir haben Ernährungssysteme, wir haben alles, nur keine Disziplin oder Motivation. Viele Menschen schauen sich lieber auf TikTok oder so irgendwelche Belustigungsvideos an, als selber irgendwie zum Training zu gehen oder sie gucken Netflix, mache ich natürlich auch, aber sie vernachlässigen ihren Körper, die denken, wird schon gehen oder irgendwann gehen sie halt zum Arzt und wollen eine Tablette haben. Das passt doch so ganz gut zu diesem neuen Gesetz, was ich gestern erzählt habe, dieses gesunde Herzgesetz. Da werden auch die Präventionskurse gestrichen für Bewegung, dafür, dass man mehr Geld im, ja, muss wirklich sein Krankenheits- oder Krankenkassensystem hat, um mehr Statine, mehr Tabletten zu verschreiben. Irgendwie, ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, man möchte irgendwie, dass die Leute immer inaktiver werden und immer mehr Tabletten nehmen, um vielleicht süchtig zu werden, keine Ahnung. Ist so eine Theorie, aber ist eine Vermutung. Aber wie gesagt, bin kein Verschwörungstheoretiker, deswegen, aber irgendwie kommt mir das so vor. So, und das, was wir brauchen, ist meines Erachtens Vorbilder. Man muss irgendjemanden haben, der sagt hier, Muskeltraining, das ist wie Zähne putzen, das musst du jeden Tag machen. Da hast du manchmal keine Lust dazu, aber irgendwann macht es dir sogar Spaß, weil du merkst, dass der Zahnarzt weniger zu tun hat oder dass du vielleicht besser aussiehst oder besser riechst, wie auch immer. Und deswegen brauchen wir keine neuen Trainingssysteme, sondern wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Leute, die einem das zeigen und natürlich auch eine innere Einstellung. die ein bisschen anders sein muss. Ne? Also gestern hatte meine Vermieterin zu mir gesagt, sie sagte, sie ist ihre Liebe ihres Lebens. Also du bist die Liebe deines Lebens. Hat sie zu mir gesagt, so im Flur, so, wir haben uns kurz unterhalten. Wie geht's Ihnen? Ja, dies und das. Ach, wissen Sie, ich sag immer, ich bin die Liebe meines Lebens, sagt sie. Genau, das ist es auch. Du musst dich am meisten lieben. Also der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du selber. Ich weiß, manche sagen, nein, meine Kinder, mein Mann, meine Frau, weiß ich, oder meine Eltern oder was auch immer. Kann ja sein. Kann ja jeder so sagen und machen, wie er will. Aber ich sage, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du selber. Und deswegen musst du dich um dich kümmern und musst sehen, dass du gesund bleibst. Im NLP sagt man, wenn man auf die Welt kommt, hat man eine Aufgabe, eine Verantwortung. Und die Aufgabe lautet, glücklich zu werden. Das ist natürlich jedermanns Sache, vielleicht jeder ein bisschen anders. Aber wenn ich sehe, ich weiß nicht, was denkt ihr? Sind die Menschen glücklich? Und da habt ihr mal diese härteste Frage der Welt gestellt. Kennt ihr das? Mich nerven diese diese Standard-E-Mails. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Kommen die aus ChatGPT oder was? Keine Ahnung. Ich habe da zum Beispiel so eine Agentur gehabt, habe mich von der jetzt getrennt. Das hat mich unter anderem immer genervt, wenn die mich angeschrieben haben. Ich hoffe, es geht dir gut. Oder kennt ihr diese WhatsApps? Ich hoffe, es geht dir gut. Es ist doch nur so Geplänkel, um irgendwie, ja, jetzt pass auf, da habe ich dich jetzt gefragt, aber jetzt beantworte auch und jetzt hilf mir oder weiß ich was, oder gib mir die Antwort. Das interessiert dir doch nicht wirklich. Einmal habe ich dann zurückgeschrieben, nee, mir geht es total check. Und so. Ja, da geht dir gar nicht drauf ein. Also interessiert sie ja gar nicht. Ich habe es erstmal so ausprobiert. Aber machen wir Folgendes. Ich stelle mal die härteste Frage im Leben. Jemanden. Und das kann nach hinten losgehen oder nach vorne losgehen. Sag mal zu jemanden oder frag mal jemanden, bist du glücklich? Weißt du, was da passieren kann? Kann passieren, dass du dann 2 Stunden aus dem Gespräch nicht rauskommst, weil diese Person vielleicht wirklich nicht glücklich ist und sich freut, dass endlich mal jemand das fragt. Kannst natürlich Pech haben, dass du dann fest bist und wenn du die Person magst, musst du vielleicht noch dir helfen oder willst dir helfen, was auch gut sein kann, muss ja nicht schlecht sein. Das ist eine richtige Frage. Also in der NLP sagt man, die Aufgabe auf dieser Welt ist, glücklich zu werden. Der eine wird so glücklich, der andere so glücklich. Aber überleg doch mal, wie viele Leute sind denn glücklich? Ich habe nachher noch ein Gespräch mit einer Mutter, deren Tochter jetzt in der Pubertät ist und die phasenweise komplett depressiv ist. Die dann sagt, was soll ich hier auf der Welt? Ich habe überhaupt keinen Sinn, dass ich auf der Welt bin. Und was nicht alles. Da frage ich mich, wo kommt das her? Ist das Mädel glücklich? Nee. So, das ist die eine Sache, glücklich zu werden. Und die andere Sache ist, Verantwortung für deinen Körper zu übernehmen. Wie viele Menschen tun das? Wie viele Menschen gehen wirklich immer, man muss ja keinen Hochleistungssport machen. Ich glaube, das ist mittlerweile klar. Ja? Deinen Körper gesund zu halten, dich um den Körper zu kümmern. Wenn du 2-mal die Woche zum Training gehst, und ich möchte jetzt wirklich das Wort Training nehmen und nicht Beschäftigung oder so, weil wir haben ja alles. Ja, alles. Es gibt die geilsten Geräte, es gibt die geilsten Trainingspläne. Man muss sie nur machen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ich bin seit 40 Jahren im Fitnessstudio. Seit 30 Jahren oder vor 30 Jahren habe ich angefangen zu studieren. Glaub mir, ich weiß ziemlich viel. Das ist jetzt aber nicht überheblich oder so. Und wenn ich im Studio sehe, was da Leute machen, bitte hier, für die, die dabei sind oder die vielleicht die Aufzeichnung sehen, tut mir doch mal bitte einen Gefallen. Nicht nur konsumieren, sondern auch mal antworten und sagen, was glaubt ihr, wie viel Prozent der Leute im Studio trainieren? Also wirklich, dass sie sich anstrengen, bis zur letzten Wiederholung vielleicht nochmal einmal abstecken oder bei den elektronischen Geräten auf Plus drücken oder auch mal, ja auch richtig, also jetzt, ich sehe das immer wieder, dass Leute sich die Übung so einfach wie nur möglich machen. Also weiß ich, bei der Brustpresse, dass sie sich dann auch nach vorne beugen, so, damit es einfacher wird. Und deswegen würde mich interessieren, die dabei sind, heute Morgen, was würdet ihr sagen? Wie viele Leute im Studio nehmen das ernst? Wie viele Leute gehen nur hin für Sauna und Duschen oder zum Sappeln? Und wie viele strengen sich wirklich an? 20%. Ich glaube 5 bis 10. Das sind Antworten hier. Herzlichen Dank, dass ihr mitmacht. So macht ein Live-Video auch mal richtig Spaß, wenn die Leute mal mitmachen. 20% wäre ein wirklich Hardcore-Bodybuilding-Studio. Da trainieren wahrscheinlich noch mehr, aber 20% ist schon sehr, sehr viel. Wenn 20% wirklich alles richtig machen. Also ich habe so das Gefühl, ich sehe das jeden Tag. Sagen wir mal, Hyperextension kennt ihr ja bestimmt, ne? Das ist so für den unteren Rücken in so einer Bank, in so einer Vorrichtung, da hebt man halt den Oberkörper an und das soll für den unteren Rücken sein. Oder wenn man das heute so ganz modern macht und macht noch einen Buckel dabei, dann soll das für den Po sein. Naja, wie auch immer. Habt ihr das schon mal gesehen, dass das Leute gerne machen, weil sie da richtig Schwung holen können? Entschuldigung. Die machen das und hauen da richtig mit Schwung sich ins Hohlkreuz und wieder runter. Und dann gibt es ja auch noch welche, die nehmen sich auch noch Scheiben vor die Brust und dann können die noch schneller hoch und noch schneller runter. Ich frage mich, ob das gesund ist oder ob das richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Hier schreibt jemand, viele sitzen nur am Gerät, machen ein bisschen und dann daddeln sie 10 Minuten am Handy. Ja, die gibt es auch, weil die sonst keine Zeit haben. Weil die den ganzen Tag keine Zeit haben, am Handy zu daddeln, müssen die jetzt beim Training daddeln. Ja, ich hatte mal vor ganz vielen Jahren, da habe ich gegen meinen Körper gearbeitet. Gegen meinen Körper arbeiten bedeutet, ich hatte die Meinung oder die Vision oder die Vorstellung oder ich weiß auch nicht, was ich da hatte. Ich gehe morgens um 7 zum Training oder 6:30 haben die aufgemacht. Ich war jeden Morgen um 6:30 beim Training und zwar nüchtern und habe dann Krafttraining gemacht. Und ich habe gedacht, Andi, wenn du morgens hingehst, als erstes Krafttraining machst, nüchtern, dann verbrennst du Fett. Und ich habe mich dann gewundert, warum ich im Laufe der Monate immer weniger Muskeln bekomme. Warum meine Anzüge, die ich für die Vorträge anhatte, immer weiter wurden. Weil ich gegen meinen Körper gearbeitet habe, weil ich Blödsinn gemacht habe. Du kannst nicht jeden Morgen um 6:30, weil ich bin ja jeden Morgen hingefahren, also montags bis freitags, wie ich bei der Arbeit war. Also neben der Arbeit war das Studio, das war jetzt nicht weit weg. Und hab dann jeden Morgen da von 6:30 richtig reingekloppt. Also so, ne, man war ja auch noch so im Wahn. Du musst immer ganz schwer trainieren und das ist viel und so. Das habe ich auch gemacht. Und das war, ich habe gegen meinen Körper gearbeitet, also auch Fehler gemacht. Das war totaler Schwachsinn. Ich hätte, cool, das gab es damals noch nicht, aber man hätte wenigstens ein bisschen EAA-Kreatin, ein bisschen Maltodextrin oder ein bisschen Cluster nehmen sollen, um die Muskeln zu schützen. Weil deswegen verbrennst du ja nicht insgesamt mehr Fett, nur weil du morgens nüchtern trainierst. Du verbrennst deine Muskeln. Das ist ja nicht das, was ich wollte. Aber auch ich habe meinen Fehler gemacht. Was ich damit sagen möchte, ist, dass viele Leute, glaube ich, absichtlich oder unabsichtlich Fehler machen. Und das, was sie auch machen, jetzt eine Dame hat geschrieben, ja, die daddeln ein bisschen, also die machen so ein bisschen was, halbherzig meistens, sitzen dann auf dem Gerät rum und ja, schreiben WhatsApp, weil sie sonst keine Zeit haben. Und als ich dann früher da um 6:30 beim Training war, da gab es noch kein Handy, oder? Doch, es gab Handys, aber keine Smartphones. Also man konnte jetzt vielleicht SMS schreiben. Aber SMS schreiben war ja damals kostenpflichtig. 160 Zeichen, wer sich vielleicht erinnert, von denen die schon ein bisschen länger dabei sind oder schon länger, schon älter sind. 160 Zeichen, mehr durfte man ja nicht. Da hat man natürlich für alle möglichen Abkürzungen gemacht, um mit 160 Zeichen da irgendwelche SMS zu bekommen, bei jeder SMS oder zu schreiben. Ich weiß gar nicht, was kostete das? 39 Pfennig oder so? Also das waren immer schon eine Menge Geld, was da drauf ging. Und heute ist das umsonst. Das heißt umsonst, jeder hat irgendwie so ein Flatrate oder vielleicht im Studio WLAN und schreibt komplett unnötige WhatsApp während des Drehs. Also meines Erachtens. Ich kann das natürlich nicht so beurteilen, aber ich würde sagen, es ist unnötig, während des Trainings WhatsApp zu schreiben. Weil es ist eine Me-Time, also gehört ja nur mir. Diese 45 Minuten ohne aufs Handy zu gucken, boah, ich glaube, das ist schon für die meisten nicht mehr möglich. Ja? Und wenn du dir anschaust, wie viele trainieren, auch ich habe den Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, alle Fehler gemacht, die es gibt. Aber ich bin auch stolz darauf, deswegen kann ich da gut drüber berichten. Die trainieren gar nicht lang genug. Also jetzt der Satz selber. Ja? Also die Zeit, in der du zum Beispiel Ruder machst oder Latziehen oder Beinpresse oder Brustpresse oder ist ja egal welche Übung, die machen so vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. 10 Sekunden insgesamt dauert der Satz dann. Ja, aber es ist ja kein Training. Training geht so ungefähr 40 Sekunden Minimum. Und ich habe mir so eine kleine Eieruhr gekauft, so einen Timer. Der hat so eine Funktion, dass man den Ton ausschalten kann. Genau. Aus Fehlern lernt man am meisten. Und, so eine Funktion, dass ich den Ton ausmachen kann. Und dann kann ich also trainieren und dann geht nachher so eine rote Lampe an. Und dann weiß ich, 50, 60 Sekunden, wie viel ich auch mal eingestellt habe, sind vorbei. Und dann ist der Satz zu Ende. Und dann war das wenigstens eine Belastung des Muskels. Was natürlich bei diesen elektronischen Geräten, ob das jetzt Minon oder eGym ist, natürlich dann auch eingestellt ist. So, und jetzt zurück zu Wolfs Erkenntnis. Man wird 79 bzw. 83. Und ab 60 geht es dann meistens los mit irgendwelchen Problemchen, kann ich voll bestätigen. Wolf ist in seinem Video heute 42 und ich bin 55. Und mit 42, da habe ich noch 200 Kilo Kniebeugen gemacht. Und das ist jetzt, das soll nur bedeuten, es war noch alles viel einfacher. Ja? Also war kein Problem. Musste ich schon aufwärmen, ja, aber es war noch okay. Heute bin ich davon weit entfernt. Und bei mir fängt jetzt mit 55 schon an, obwohl ich meines Erachtens immer einigermaßen gesund gelebt habe und auch trainiert habe und alles. Vielleicht nicht so viel, wie ich musste. Und vor allem, wie ich mich bewegt habe. Und ihr seht jetzt hier schon wieder mein Morning Walk. Und ich mache diesen Morning Walk einerseits, ich glaube, der Hauptgrund ist, ich muss mich mehr bewegen. Ich habe nämlich so in meinen, also ich mache zweimal im Jahr einen Blutcheck, alle möglichen Sachen, alles, was mich so interessiert, Hormone, Blutzucker, Cholesterin, ja, Leber, Niere, Eisen, Hämatokrit, mache ich. Erstmal, weil ich Wissenschaftler bin. Ich will solche Sachen wissen. Und zweitens, weil ich natürlich im Coaching ganz viele Menschen habe, die mir ihre Blutbilder schicken. Und dann irgendwie fragen, was ist denn das? Was heißt denn das? Der Arzt hat keine Zeit, mir das zu erklären. Und deswegen mache ich selber diese Blutbilder auch, um alles erklären zu können. Was ist dies? Was ist das? Und jetzt mit 55 waren auch zwei Werte auffällig. So, also nichts Schlimmes, ich werde daran nicht sterben oder so, aber es ist zu früh. Zwei Werte waren zu früh schlechter. Sie hätten eigentlich erst in 5 Jahren schlecht sein sollen oder vielleicht in 10 Jahren. Und die sind jetzt schon schlecht oder schlechter. Konkret bedeutet das, ich habe einen stabilen Blutzuckerspiegel, der ist stabil, der macht keine großen Achterbahnen, das kriege ich hin, auch mit der Ernährung, kein Thema. Das Problem ist nur, er ist insgesamt etwas zu hoch. Stabil, aber von der Basalrate zu hoch. Das bedeutet, dass jetzt mit 55 meine Zellen, meine Muskelzellen, schon etwas insulinresistent sind. Das heißt, der Zucker kommt gar nicht mehr rein in die Muskelzellen, so richtig. Also nicht, da kommt schon was rein, aber nicht mehr so gut wie früher. Und das bedeutet, wenn ich das jetzt so weitermache, dann werde ich in 10 Jahren richtigen Diabetes haben. Da ich aber jetzt weiß, Andi, ich weiß nicht, ich habe so 2 Vermutungen, woran das liegt, dass diese Werte etwas, also wirklich, sind 5 Punkte. Es sind 5 Punkte. Es sind jetzt nicht irgendwelche riesigen Werte, nur für mich zu früh. Ja. Und deswegen arbeite ich jetzt dagegen. Und deswegen mache ich etwas, was ich mit 42, nur um mal bei Wolfs Alter zu bleiben, nie gemacht hätte. Ich mache jetzt jeden Morgen einen Spaziergang. Ich habe so eine Uhr, wo ich drauf gucke, wie viele Schritte hast du gemacht. Und mir fällt das echt schwer. Weil ich jahrelang mich nicht bewegt habe. Also ich bin zum Training gegangen, ja. Und ich bin auch zu Fuß einkaufen gegangen. Aber um gesund zu bleiben, brauchst du 7.000 bis 10.000 Schritte am Tag. Und da muss ich ganz klar sagen, hatte ich nicht, weil ich gedacht habe, Andi, du bist Ernährungswissenschaftler, du ernährst dich doch gut, ist doch alles gut, du trainierst, machst deine Muckis und so. Nee, reicht nicht. Und dann stelle ich mir gerade vor, wie das bei anderen Menschen ist, die noch weniger sich bewegt haben als ich, die sich noch schlechter ernährt haben als ich. Und wir haben so viele Diabetiker zurzeit. Und das werden immer mehr und mehr. Und die verlassen sich alle auf Medikamente. Was im ersten Moment weiter auch okay ist. Ja? Bloß man muss irgendwann mal so knallen, alle. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben, deine ganze Gesundheit von Medikamenten abhängig machen. Ja? Und deswegen bewege ich mich jetzt andauernd. Also heute Morgen gehe ich jetzt hier so ein bisschen durch den Park und treffe immer die ganzen Leute, die einen Hund haben und die auch spazieren gehen. Das macht mich natürlich so ein bisschen, ja, ich habe mir sogar ein neues Fahrrad bestellt. Brutal, ich habe mir ein Fahrrad bestellt. Also ich habe ein Fahrrad, aber damit kann ich nicht so gut fahren. Also das ist mir nicht gemütlich genug. Heute habe ich ein C-Wert 14,7%, schreibt eine Dame. Das ist natürlich ein Wert, nee, da bin ich weit, weit drunter. Ich bin voll unter der Range. Also der HbA1c-Wert ist ja so ein Langzeitblutzuckerwert. Das ist so ein Wert aus der Vergangenheit. Wenn der erhöht ist, dann ist schon viel, viel, viel zu spät. Du musst am Anfang die Insulinsensitivität messen. Und die misst man mit dem HOMA-Index. Und sobald der HOMA-Index aus der Range gerät, dann geht das los. Dann ist der HbA1c-Wert noch gut. Dann ist er noch gar nicht schlimm. Also HbA1c von 14,7 ist wirklich schwerst Diabetes. Jetzt ist die Frage, wie alt ist diese Person mit 14,7? Die hat echt gut gelebt. Entweder hat die gut gelebt, vielleicht hat sie auch genetische Probleme oder so. Aber wir wollen mal sagen, die hat gut gelebt und sich wenig bewegt. Oder sich viel bewegt, aber trotzdem sehr, sehr gut gelebt. Mit Alkohol, Süßigkeiten, was ja auch mal ganz geil ist. Es ist ja nicht so, dass ich keinen Alkohol trinken würde. Eierlikör ist meine Welt. Allerdings habe ich schon seit 4 Wochen kein einziges Stück Schokolade oder Gummibären gegessen. Weil ich sag Andi, dieser Wert, der muss runter. Ja, 63 ist ja auch gut. Ich meine, hat er ja noch, mal mit 79 stirbt man, hat er noch 16 Jahre in Krankheit. Also, das ist böse formuliert, sarkastisch, aber ich beziehe mich hier auf das Video vom Ah, Wolf. So. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem raten, Lifestyle-Ärzte aufzusuchen oder sich selber zum Lifestyle-Arzt, eigentlich ist es am besten, sich zum eigenen Lifestyle-Arzt zu machen. Das ist ja, ich meine, der Körper ist das Wichtigste oder das Wertvollste, was du je in deinem Leben haben wirst. Und deswegen musst du dich selber darum kümmern. Ich bin zum Beispiel in so einem Autoforum, eben in der Tiefgarage, als ich meine Tasche ins Auto gebracht habe und losgelaufen bin, kam eine Nachbarin an und so, oh, ich bewundere ja so dein Auto. Ja, so ein uraltes Auto, so ein Chrysler C300, den gibt's leider nicht mehr. Der ist auch andauernd kaputt. Der ist andauernd in der Werkstatt, aber ich verkaufe den nicht. Und ich verschrotte den auch nicht, weil ich den schön finde, geil finde. Irgendwie hat er was. Ich kaufe immer ein anderes Auto mal dazu, mal Mercedes oder irgendwas oder Camaro oder so. Aber dieses alte Chrysler-Auto, das behalte ich irgendwie. Damit habe ich die besten Jahre so meines Lebens gehabt, so, ich sag mal, die ganzen Jahre, die ich, damit war ich jahrelang unterwegs, auf Seminartour, ich habe damit Geld verdient, ich habe da irgendwie, jetzt man einem Auto dankbar zu sein, ist jetzt Schwachsinn, ne? Aber irgendwie, das sind so Erinnerungen an so ein Auto, deswegen behalte ich den. Worauf ich hinaus wollte ist, ich bin da auf Facebook in so einem Forum von diesen Autos, das sind auch so Freaks, die auf dieses Auto stehen. Die haben auch so ein Ding. Es kann auch ein anderes Auto sein. Es gibt auch andere gute Autos. Ja, bloß ich habe jetzt dieses Auto und die auch. Und die wissen alles. Ey, das sind überhaupt keine Kfz-Mechaniker. Das sind Kunststoffformgeber. Ja? Die haben irgendwie arbeiten in der Fabrik und machen was mit Kunststoffen zum Beispiel. Der eine, ja. Und der weiß alles über das Auto. Alles. Der weiß jede Teilenummer. Der weiß alles. Der weiß, wo welche Schraube locker zu machen ist. Der weiß mehr als jede Werkstatt. Der erzählt dann, was du wirklich ausbauen musst, um die Lichtmaschine auszubauen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Versteht ihr? Da sind Leute, die haben nichts über Autos gelernt. Also vom Beruf her. Interessieren sich aber so brutal dafür, dass sie alles wissen. Und warum kannst du das nicht für deinen Körper? Warum kannst du dich nicht so weit interessieren und verstehen, was ist Östrogen, was ist Cortisol, was ist Glucagon, was ist Insulin, was ist HbA1c? Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Das kann man ja alles innerhalb von ein paar Jahren lernen. Oder halt sogar ein paar Wochen. Je nachdem, wie interessiert man ist. Und deswegen ist es auch immer schön, wenn man dann mit dem Arzt spricht, dann muss man da ein bisschen aufpassen, ne, beim Arzt. So, ne? In welchem Moment darf man sagen, dass man was weiß? Oder in welchem Moment sollte man lieber die Klappe halten und nicht sagen, dass man was weiß? Da muss man den Arzt so ein bisschen ausprobieren. Ich war mal beim Endokrinologen und der hatte dann bei mir für 1400 Euro Blut abgenommen. Na ja, gut, der hatte da Bock drauf oder wollte was verdienen. Und ich habe den dann so ein paar kritische Fragen gestellt. Der wurde richtig pissig. Ja? Also da musst du echt aufpassen. Wenn du da so Fragen stellst, dann hör mal, ich bin hier der Arzt. Du bist nicht. So auf die Tour. Und dann habe ich noch gesagt, ich bin Ökotrophologe und dann war alles vorbei. Ökotrophologen. Diese Pudding-Veganer oder was er da hatte. Die haben überhaupt keine Ahnung. Ja. Und dann war auch dieses Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Es gab ja gar kein Vertrauen, also es gab ja nur eine Sitzung, war natürlich sofort zerstört. Ich habe gedacht, ich suche mir den geilsten Endokrinologen in Hamburg da, direkt an der Alster. Und der hat mir erst mal 1200 Euro Blutbilder gemacht und hat irgendwas da bei mir gemessen. Und als ich dann was nachgefragt habe, pass mal auf. Ich bin hier der Endokrinologe, ich bin Doktor und du weißt gar nichts. Deswegen musst du da immer aufpassen. Und die Ärzte, die ich jetzt habe, zum Beispiel da, wo ich jetzt hingehe, Konstanze, gehe ich meistens hin, das ist sozusagen meine Hausärztin, Frau Dr. Lose. Und die sagt dann immer, Andreas, was schlägst du vor, was sollen wir machen? Sagt sie nicht immer, natürlich gibt die auch den Ton an und sagt, ne, und das und das. Aber grundsätzlich, Andreas, was schlägst du vor, was sollen wir machen? Also die fragt mich auch, was ich glaube, was man machen kann. Natürlich haben wir so, wir haben mehr oder weniger ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, auch so ein, sag mal, ein Fachgesprächverhältnis, sage ich mal so, weil wir uns da beide auskennen, die natürlich ein bisschen mehr in der Fortbildung und dadurch, dass sie auch studiert hat und alles, und sie natürlich auch ganz viele andere Sachen weiß, die ich gar nicht weiß. Wenn das um Antibiotika oder sowas geht, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Ja, also gar keine Ahnung von. Aber das ist zum Beispiel ein gutes Gespräch. Oder wenn ich bei Nils Schulz-Rutenberg, ist ein reiner Lifestyle, ein Mediziner, der behandelt nur gesunde Menschen. Wenn ich bei dem bin, auch super. Guck mal, das ist dies, das ist das, was wollen wir noch machen. Na? Und dann kann ich mir was aussuchen. Das meiste muss ich natürlich selber bezahlen, das ist in Ordnung, weil das ist ja mein Körper. Ich habe mein altes Auto. Ich brauche ja kein neues, beziehungsweise ich muss mal eins kaufen. Ja. Aber das ist für mich überhaupt nicht mehr so wichtig. Ja, also früher war ich immer so, wenn die Leasingzeit vorbei war, welches Auto kaufe ich mir jetzt? Ich muss eine andere Karre haben. Heute interessiert mich das alles gar nicht mehr. Weil ich weiß, Körpergesundheit ist alles viel, viel wichtiger. Und ich weiß noch, dass in meinen, gibt immer so, weißt, wenn du so Vorträge machst oder so, und du gehst irgendwo hin, dann musst du eine Biografie abgeben. Und dann stand da bei mir immer drin, früher, mein Ziel war es, so viel Muskeln wie nur möglich aufzubauen. Das ist tatsächlich, das war früher meine Welt, ja. Also ich wollte so viel Muskeln wie nur möglich aufbauen. Und Figur war immer so ein Thema, auch für andere, deswegen bin ich der Figurmacher. Aber mittlerweile mache ich so, naja, ich kann immer noch ein bisschen mithalten. Nicht mehr so wie die ganzen jungen Bengel, das ist klar. Aber es gibt mittlerweile echt wichtigere Sachen. Also Gesundheit. Ich habe das nie geglaubt, dass ich irgendwann mal sage, ey, du musst morgen spazieren gehen. Um deinen Blutzuckerspiegel in den Griff zu kriegen. Aber ich sage euch eins, ich kriege den in den Griff. Das dauert jetzt noch 3-4 Monate. Dann ist er wieder gut und dann behalte ich das bei, was ich so mache. Und dann werde ich auch, weiß nicht, ob ich 79 werde, aber auf jeden Fall werde ich dann über 60 noch sein und gesund sein. Und die Statistik von Wolf werde ich dann zerstören, beziehungsweise er will ja selber auch zerstören. Er selber hat in seinem Video gesagt, er ist jetzt 42 und er stellt sich vor, dass er nur noch 18 Jahre hat in Gesundheit, laut Statistik. Das heißt, nur noch 18 Mal gesunde Weihnachten und dann ist sein jüngster Sohn gerade mal 19 oder so und er ist dann schon krank. Das betrübt ihn. Das hat er sehr schön ausgedrückt. Aber ich glaube das bei Wolf nicht, weil Wolf ist ein Athlet. Wolf ist im Kopf stark, der ist diszipliniert, der ist schlau, der weiß, wo es drauf ankommt. Der wird auf keinen Fall mit 60 krank sein. Ja, und ich werde doch wieder gesund. Das heißt, ich bin ja nicht krank. Die Punkte sind nur. Der Homa-Index ist so ein bisschen scheiße. Ja? Also der ist nicht top. Der ist nicht so, wie ich das erwarte.